Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Und die einleitende Frage war die Frage nach dem Titel des blauen Buches, Himmel ohne Wolken, was da so die Intention war. Also ich denke gerade nach, wie ich auf diesen Titel gekommen bin. Es knüpft an dieses Bild von, wenn du in dir ruhst, in der Meditation, in deinem Schwerpunkt bist und präsent da bist mit dem, was auftaucht. Und was auftaucht, sind die Wolken. Manchmal gibt es Zeiten, wo der Himmel total klar ist, also weit und offen. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo Wolken auftauchen. Darauf bezieht sich dieser Titel Himmel ohne Wolken. Das heißt, es ist nichts anderes als die Beschreibung von diesem Zielzustand, was ja heute auch das Thema sein wird, also die dritte edle Wahrheit. Der Zustand ohne Gier, ohne Aversion und ohne Verblendung. Und da ist das Bild dieser offene, weite Raum oder offene, weite Himmel. Deswegen der Titel Himmel ohne Wolken. Deswegen auch die Farbe Blau. Das Cover hat eine Freundin gemacht, die ist Künstlerin und Grafikerin und so. Und da hat sie so ein paar Entwürfe gemacht. Und da hat sie natürlich mit diesem Bild der Wolke gespielt. Was dann rausgekommen ist, witzigerweise, ist, dass sie den Text hier, das ist so wie so eine stilisierte Teeschale. Das ist dann der Dampf des Tees. Das ist eigentlich das, was dann dabei rausgekommen ist. Weil mit diesen vielen Wolken, die sie ursprünglich drauf hatte, das war mir ein bisschen zu viel. So entwickeln sich Dinge im gemeinsamen Tun und deswegen ist hier auf dem Cover nichts, weil es einfach nur der weite Raum sein soll. Das ist vielleicht eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema. Und zwar sind wir immer noch bei der Lehrrede vom Antrieb des Rades der Lehre, also der Lehrrede, die der Buddha als erstes gehalten hat vor seinen 5 Freunden oder Bhikkhus. Und das letzte Mal hatten wir ja schon die erste Lehrrede, also die 4 edlen Wahrheiten sind das Thema der Lehrrede. Und das letzte Mal hatten wir die erste edle Wahrheit, also die Beschreibung von unserem alltäglichen Leid, unserem alltäglichen Stress, das, was uns Druck macht, wie beim Arzt, das ist sozusagen die Diagnose. Das zweite Thema ist die Suche nach den Ursachen und da waren wir dann bei der Gier. Und diesen 3 unterschiedlichen Formen von Gier. Gier nach Sinneseindrücken, Gier nach Anerkennung, nenne ich es mal, also nach Sein. Und Gier nach Vernichtung, also mir geht es am miesesten. Also ich bin derjenige, der das schlimmste Schicksal hat. Ich bin überhaupt der Ärmste auf der Welt. So, das wären so diese 3 Varianten von Gier, zumindest in meiner Interpretation. Und die dritte edle Wahrheit ist die Wahrheit, eigentlich die Beschreibung von Gesundheit. Chökyam Drungpa, ein tibetischer Lehrer in den 80er Jahren, 70er Jahre eigentlich, der nach Amerika gegangen ist, dort sehr viel unterrichtet hat, eine eigene buddhistische Universität mitbegründet hat. Der spricht immer davon, von unserer inhärenten Gesundheit. Das heißt, die in uns innewohnende Gesundheit ist eigentlich das Thema. Alle Probleme, die wir glauben zu haben, ist etwas, was sich auf dieses vorhandene Gesundheit draufpackt. Und deswegen ist der buddhistische Weg der Weg, das Überflüssige, was uns hindert, den Kontakt mit unserer inhärenten Gesundheit zu sein, das Überflüssige loszuwerden. Die überflüssige Gier mit der Idee, dass ich irgendetwas brauche, um glücklich zu sein, um gesund zu sein. Das Überflüssige von der Aversion, von der Wut, von dem Hass und natürlich alle möglichen Konzepte, die wir im Kopf haben, wo wir glauben, dass Dinge so und so sind und wenn man es genau untersucht, sind sie eigentlich ganz anders. Ich finde diesen Begriff der inhärenten Gesundheit sehr passend, weil es einerseits zeigt, dass wir uns eigentlich gar nicht anstrengen müssen, um zum Ziel zu kommen, sondern dass wir eher in uns ruhen und eigentlich, ich sage jetzt mal, das große Nichtstun praktizieren, bedeutet, dass alles schon da ist und wir die Dinge sich entfalten lassen, die eigentlich da sind und das vollkommen mühelos. Mir fällt da immer die Geschichte ein, als diese unterschiedlichen asiatischen buddhistischen Traditionen sich im Westen zum ersten Mal getroffen haben. In Wien gab es am Fleischmarkt das Zendo, also japanische Zen-Tradition. Und dann gab es im ersten Stock gab es dann eine tibetische Gruppe, die Kamakachis. Und die haben immer Lehrer eingeladen, ja, und dann hat man sich so im Flur kennengelernt. Also kam dann irgend so ein tibetischer Tulku und hat sich dann so die Zen-Leute ein bisschen angeschaut und so. Bei einem Vortrag haben sie sich ein bisschen so, dieser tibetische Lehrer hat sich ein bisschen lustig gemacht über diese Leute, ja, weil die sind ja so streng, so japanisch, ganz super. Und das hat er so ein bisschen nachgemacht. Und das war natürlich witzig. Aber die inhärente Idee, was bei mir hängen geblieben ist, ist, er hat sich über die Anstrengung lustig gemacht, dass eigentlich die Anstrengung gar nicht notwendig ist und er jetzt überhaupt nicht versteht, dass die Leute so zwanghaft irgendetwas erreichen wollen, weil ja eigentlich alles schon da ist. Das war ja die Idee dahinter und das ist mir so hängen geblieben und das finde ich wichtig. Aber, und es kommt beim achtfachen Pfad, eines der Pfadglieder, und das ist so dieser Heilungsweg, der in diesen 8 Aspekten beschrieben wird, eines dieser Pfadglieder ist natürlich, und das ist die Nummer 6, ist die rechte Anstrengung. Das heißt, wenn ich nichts tue, dann passiert natürlich auch nichts. Und in der Regel versumpfe ich dann in meinen ganzen inneren Zuständen von Verblendung, von Gier, von Vernebelung, was auch immer. Das heißt, wir brauchen eine richtige Balance zwischen einerseits etwas tun, Anstrengung, und andererseits diesen Aspekt der Mühelosigkeit. Es braucht beides. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In der 3. edlen Wahrheit wird dieser Zustand gar nicht positiv. Also es gibt Stellen im Pali-Kanon, die das positiv beschreiben, aber eigentlich ist der Hauptbegriff Nirvana, das ist der Sanskrit-Begriff, auf Pali ist es Nibbana und das bedeutet verlöschen. Und das ist der Begriff, der im Alltag benutzt wurde, um zu sagen, dass eine Flamme verlöscht ist. Darauf bezieht sich diese wörtliche Übersetzung und die Flamme ist das, was uns Leid schafft. Jetzt im übertragenen Sinne, die Emotionen, die falschen Konzepte, die Gier, das ist die Flamme. Das Ziel ist, dass diese Hindernisse oder diese Druckmacher, dass die verschwinden und dass wir in einem Zustand sind, der frei ist von Gier, von Aversion und von Verblendung. Deswegen ist er eigentlich negativ beschrieben. Und da gibt es natürlich in der christlichen Mystik gibt's auch eine Tradition, die Gotteserfahrung negativ beschreibt, und zwar, dass wir frei sind von unserer egozentrischen Sichtweise. Und das ist sehr parallel wie auch im Buddhismus. Ja, also nicht mehr ich und so abgegrenzt zu allem anderen, sondern wirklich offen und frei. Und dann gibt es trotzdem einige positive Benennungen auch. Die erste Benennung ist, schaue ich mal, ob ich das so auf die Schnelle finde. Es gibt eigentlich 2 Begriffe. Der eine Begriff ist Frieden. Also Nibbana ist Frieden und das ist die Erfahrung, glaube ich, die wir alle kennen, wenn wir gut konzentriert sind, wenn wir in unserem Mittelpunkt sind und frei von diesen Geistesgiften, dann ruhen wir in uns und es ist sehr, sehr friedlich. Das ist aber noch nicht alles, weil im Yoga oder in anderen Traditionen gibt es ja auch konzentrative Techniken, wo man sehr schnell in so einen friedlichen Zustand hineinkommt. Der andere Aspekt ist der Glücksaspekt. Das heißt, es gibt eine Stelle, wo drin steht, wer dies der Wahrheit gemäß erkennt, also die Dinge so wie sie sind, für den ist Nirvana das höchste Glück. Das heißt, im Buddhismus hat dieser Gesundheitsbegriff auch einen Einsichtsaspekt, wirklich die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und die Dinge zu sehen, wie sie sind, sind unsere eigenen inneren Prozesse. Ist nichts anderes, als zu sehen, wie baue ich mir meine eigene Welt zusammen? Wie mache ich mir innerlich Druck? Also dieses ganze Thema, was mit Erforschen zu tun hat. Genau zu untersuchen, aha, ich mache das und das und das hat die und die Folge. Will ich die Folge? Eigentlich nicht, also mache ich es nächstes Mal anders. Oder ich will die Folge, dann mache ich es genauso wieder. Auch dieses kognitive Element ist wichtig. Das Erforschen, Zusammenhänge zu sehen. Oder jetzt im größeren Kontext das Thema Ökologie, Klimaerwärmung. Zu sehen, wenn ich die und die Dinge tue, hat das die und die Auswirkung auf die Umwelt, auf meine Lebensgrundlage. Möchte ich die Auswirkung oder möchte ich sie nicht? Also kann ich mein Verhalten immer im Kontext sehen und dann beurteilen, möchte ich Folgen haben oder möchte ich Folgen nicht haben und danach mein Verhalten ausrichten. Und das ist ja nichts anderes als der Begriff, der im Buddhismus Karma genannt wird. Und eigentlich ist das ein Begriffspaar. Das heißt, es gibt einmal die Handlung, das ist der Begriff Karma. Und dann gibt es den Begriff, die Folge davon, das ist Vipaka. Also der Pali-Begriff Vipaka. Und das gehört beides zusammen. Das heißt, ich mache etwas und dann gibt es eine Folge davon. Und wenn ich das öfters gemacht habe und diesen Zusammenhang sehe, dann kann ich entscheiden, okay, will ich die Folge ernten? Wenn ich sie haben möchte, mache ich das. Will ich sie nicht ernten, dann lasse ich es. Und das ist im Kleinen, im Umgang mit uns selbst, mit unseren eigenen Gefühlen und Gedanken, aber das ist auch im Großen oder im mittleren Bereich, sprich im Umgang in unseren Beziehungsgefügen, mit unserer Familie, Freunden, Bekannten. Und das ist natürlich im größeren Zusammenhang mit unserer gesamten Umwelt, sprich Ökologie, Natur. Wir haben zwei Aspekte. Wir haben einmal diesen Aspekt, also bei dem Nirvana-Begriff, einmal diesen Aspekt innere Ruhe, in uns ruhen und gleichzeitig diesen Aspekt der Einsicht. Und der Einsichtsaspekt, das ist, sagt zumindest innerhalb des Buddhismus, das ist ein spezifisches Element, was den Buddhismus zu anderen spirituellen Traditionen unterscheidet. Wenn man es jetzt im christlichen Kontext sehen würde, würde man, also aus buddhistischer Sicht, sagt man, oder das waren so die frühen Buddhisten des Anfang des 20. Jahrhunderts, also die deutschen Pioniere von Buddhismus im deutschsprachigen Raum, die hatten sehr stark den Fokus in Abgrenzung zum Christentum. Und die haben so eine Gegenüberstellung gemacht und haben gesagt, im Christentum ist der Hauptfokus, liegt auf dem Glaubensbegriff. Das heißt, es werden irgendwelche Wahrheiten präsentiert und ich als Gläubiger oder als Anhänger des Christentums muss das glauben. Auch wenn ich nicht dran glaube, aber es gibt das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes und wenn er das sagt, dann ist das richtig. So. Und diese frühen Buddhisten haben dann gesagt, und im Buddhismus ist es ganz anders. Das hat schon mit Schopenhauer begonnen, also Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich. Ja, also wenn man 1818 als Marke nennt, wo er sein Hauptwerk, wie heißt sein Hauptwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung oder so ähnlich, publiziert hat, ja, dann gibt es da bei diesen ersten Buddhismus-Rezeptionen innerhalb des deutschsprachigen Raums, gibt es diese Betonung auf Einsicht, dass der Buddhismus eine Einsichtsreligion ist und damit sich von Glaubensreligionen abgrenzt. Weil im Buddhismus geht es nicht darum, irgendwas zu glauben, sondern im Buddhismus geht es darum, zumindest in diesem Verständnis geht es darum, die Dinge zu untersuchen und über die Einsicht die innere Befreiung zu finden. Also das Sehen, wie die Dinge funktionieren und sich danach ausrichten. Und deswegen sagen manche, dass das
ist eine aktive Form. Und das andere wäre eher passiv, nicht? Die katholische Kirche wäre eher was Passives. Du musst das glauben.
Ja, also.
Und der Buddhismus sagt, ich kann aus mir heraus anschauen, die Dinge, und dann etwas verändern.
Ja, ja. Also. Ja, also es wird im Buddhismus, also so wie er in der Lehrrede von den Kalamea deutlich geworden ist, zumindest also in unserer westlichen Buddhismusinterpretation, müssen wir mal sagen. Ja, die asiatischen Buddhisten sehen das ein bisschen anders, aber in unserer westlichen Interpretation ist dieser Aspekt der Selbstverantwortung im Fokus und der ist, ich würde nicht dem Christentum den Aspekt der Selbstverantwortung absprechen, nur die haben ein anderes Konzept. Also man ist sozusagen nicht im ersten Sinne sich selbst verantwortlich, sondern man ist dem Schöpfer verantwortlich oder den Zwischenebenen irgendwie so. Und im Buddhismus geht man davon aus, dass man jetzt in westlicher Terminologie sich selbst verantwortlich ist und schaut, dass es einem selbst gut geht, damit es auch anderen gut geht. Also man beginnt immer erst bei sich selbst. Das wäre so. Aber diese Gegenüberstellungen sind natürlich immer ein bisschen heikel und ein bisschen auf tönernen Füßen, weil es gibt nicht das Christentum, sondern es gibt verschiedene Interpretationen innerhalb des Christentums. Und es gibt nicht den Buddhismus, sondern auch da gibt es verschiedene Schulen und Interpretationen. Und deswegen habe ich gesagt, dass, also habe ich mich bezogen auf diese ersten Interpreten, die aus ihrer eigenen Geschichte Buddhismus interpretiert haben. Ja, und besonders bekannt war Paul Dahlke, das war ein Arzt, also in Berlin, der das Haus in Frohnau begründet hat. Das sollte so ein europäisches buddhistisches Kloster werden. Der hat also in den 20er Jahren sehr, sehr viel dazu publiziert. Und da gab es dann diese Gegenüberstellung von Einsichtsreligion und das andere ist eine Glaubensreligion. Aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nicht so schwarz-weiß. Vielleicht lassen wir es für heute so stehen. Also wir haben die dritte Ehe Wahrheit, die Beschreibung von unserer inhärenten Gesundheit und den Weg, wie man dazu kommt. Das schauen wir uns dann nächsten Montag an. Im medizinischen übertragenen Sinn die Therapie. Und das ist der achtfache Pfad. Danke.